Mein Name ist Tilman Wendelin Alder. Ich habe Psychologie studiert, mich aber stets darüber hinaus für äußere Lebensbedingungen interessiert, auf die wir uns beziehen. Im Fühlen, im Denken und natürlich auch im Handeln. Ja, und so kam ich zu Umweltthemen, dann zu Marx und später zu den Commons, die über die Kritik hinaus eine vorstellbare Alternative aufzeigen. Daher bin ich im Commons-Institut e.V. vernetzt, wo auch Markus ist, und beschäftige mich mit Methoden der Selbstorganisation, also mit Commoning, sowie mit emanzipatorischem Potenzial, wenn bedürfnisorientiert jenseits von Markt und Staat sich eine Gesellschaft organisiert.
Und hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Markus Meindl, ich bin Filmemacher und lebe in Leipzig. Mein großes Projekt ist die Verfilmung des Kapitals von Marx. In dem Rahmen habe ich auch eine Einführungsbroschüre geschrieben, die hoffentlich fremdwortfrei und leicht verständlich ist. Und die zum Beispiel läuft unter einer Creative Commons Lizenz, kann sich also einfach runtergeladen, ausgedruckt und auf Straßenbahnsitzen verteilt werden. Weiter bin ich aktiv in einem Softwareprojekt zur Organisation von Commons. Und wir versuchen, komplexe Kooperationen von Freiwilligen zu ermöglichen und das eben ohne die Verwendung von Geld und zum Zweck der Bedürfnisbefriedigung. Wir versuchen damit, aus der Abhängigkeit von Geld herauszukommen und eben den Boden für einen Umbruch in der Gesellschaft zu schaffen.
Nun zur Suffizienz. Suffizienz, das meint eine Lebens- und Wirtschaftsweise nach dem richtigen Maß. So, dass mit Ressourcen verantwortungsvoll umgegangen wird. Jedoch, das richtige Maß, was ist das eigentlich? Und wer bestimmt darüber? Die Entkommerzialisierung ist ein Aspekt der Suffizienz, also die Abkehr vom Profitstreben. Warum jedoch gestaltet sich das als etwas so Schwieriges? Schauen wir in unseren Alltag.
Lebst du in einer Wohnung? Gehört die Wohnung dir oder einer anderen Person? Wenn sie einer anderen Person gehört, welchen Anteil deines monatlichen Einkommens überweist du dieser Person? Also anders gesagt, wie viele Tage im Monat arbeitest du für diese Person? Manche Wohnungen sind teurer, manche sind billiger, aber alle sind, zumindest vom Prinzip her, käuflich. Die Wohnungen haben einen Wert. Aber kannst du diesen Wert in der Wohnung finden? Was unterscheidet diesen Wert von anderen Eigenschaften, die Dingen zugesprochen werden können? Wie Größe oder Gewicht oder Geschmack oder Farbe? Stell dir vor, jemand kommt zu dir und möchte etwas haben, das du bei dir hast. Ein Schmuckstück, einen Stift, deine Jacke, irgendeinen Gegenstand. Kannst du diesen Gegenstand als Zahl fassen? Das heißt, kannst einen Geldwert nennen, der dir als fair erscheint, um diesen Gegenstand wegzugeben. Denke zurück an deine Wohnung und schau dir all die Dinge an, die dir gehören. Kannst du auch hier allen Dingen eine Zahl, einen Geldwert zuschreiben. Aber ändert sich etwas an den Dingen selbst, nur weil du das machst? Der Wert von Dingen ist eine gesellschaftliche Eigenschaft. Wenn wir die Dinge nicht nur gebrauchen, sondern auch gegen einen bestimmten Betrag tauschen können, dann nennen wir sie Waren. Eine Gesellschaft, die auf Waren basiert, ist eine besondere Gesellschaft mit besonderen Regeln und besonderen Gesetzen.
Gibt es etwas, was du haben möchtest, das jemand hat und dir nicht schenken, sondern verkaufen möchte? Vielleicht eine Kugel Eis, ein Fahrrad oder eine Haarbürste? Um zu kaufen, musst du dir die Ware erst verdienen. Du bist gezwungen, etwas zu tun, nicht irgendetwas. Was auch immer du konkret machen kannst, die Hauptsache ist, dass andere dich dafür bezahlen. Die Zahlungsfähigkeit der anderen macht dich also zahlungsfähig und umgekehrt. Nur unpraktisch, dass Geld immer knapp ist. Oder hattest du jemals den Eindruck, zu viel davon zu haben? Je mehr Geld du also zur Verfügung hast, desto freier kannst du wählen. Und umgekehrt, je weniger Geld du hast, desto unfreier kannst du in der Welt der Waren nach deinen Wünschen handeln. Was macht dich zahlungsfähig? Wie fühlt sich das eigentlich an, zahlungsfähig zu sein? Und wie fühlt sich's an, zahlungsunfähig zu sein? Es ist ein ohnmächtiges Gefühl. Es macht sogar krank, wie wir aus der Arbeitslosenforschung wissen. Vielleicht hörst du irgendwo einen Vogel zwitschern. Es wäre für ihn unvorstellbar, dass er erst einem anderen Vogel das Nest bauen muss, um einen Wurm zu bekommen. Was unterscheidet uns von Tieren? Was uns von Tieren unterscheidet, ist unter anderem unser Vorstellungsvermögen. Und vor allem, dass wir vermittelt leben. Aber dazu gleich. Wir können das, was wir machen wollen, uns zuerst einmal gründlich ausmalen. Ich kann dich beispielsweise fragen, wie es wäre, jetzt mal einen Spagat zu machen. Und wenn ich dir empfehle, dabei schwungvoll anstatt langsam runterzugehen, würdest du aufgrund deines Vorstellungsvermögens mir wahrscheinlich einen Vogel zeigen. Wir lernen aus den Erfahrungen, die du und andere Menschen gemacht haben. So bauen wir unsere Nester immer wieder anders. Ja, in zig Variationen, um sie an Wünsche und Bedingungen anzupassen. Was gibt's für Wünsche und Bedingungen? Nun, zum einen natürlich die Natur als Bedingung und das Klima, dessen Wandel wir aufhalten wollen. Daher, anders als ein Kranichvogel, der, wenn es kalt wird, instinktiv gegen Süden fliegt, überlegen wir uns Möglichkeiten, mit natürlichen Bedingungen kulturlich umzugehen. Heizung, Daunenjacke und Thermoskanne würde ich mir wünschen. Im Sommer hingegen Eis, Tischtenniskellen und einen Balkon. Das heißt, neben den natürlichen Bedingungen gibt's zum anderen gesellschaftliche Bedingungen. Marktwirtschaft ist eine Variante, wie Menschen vergesellschaftet leben. Gesellschaftlich zu leben bedeutet nicht nur in Gemeinschaft, sondern vermittelt zu leben. Mittel, die wir zum Leben brauchen, werden von Menschen seit jeher gemeinsam hergestellt, gepflegt und weiterentwickelt. Über Generationen. Sind wir jedoch über den Markt vermittelt, hat das seine Tücken. Bist du einmal zahlungsfähig und hast Lust auf, sagen wir, eine Tischtenniskelle, dann kann sich die Tischtenniskellenverkäuferin freuen, weil sie dann auch ihre Miete und anderes bezahlen kann. Kauf sie doch keine Kelle, steht es schlecht um die Existenz der Verkäuferin, genauso wie wenn du auch auf die Idee kämest, Tischtenniskellen zu produzieren und anzubieten. Nicht nur würde sich für die ursprüngliche Verkäuferin die Kundschaft halbieren, sondern auch ihre Einnahmen, von denen sie lebt. Wir sind gefährliche KonkurrentInnen auf dem Markt.
Der Markt heißt Geld. Und Geld heißt, dass du allen Dingen, die jemandem gehören, einen Geldwert zuschreiben kannst. Aber kannst du dir eine Gesellschaft vorstellen, in der das nicht möglich ist, allen Dingen eine solche Zahl zuzuschreiben? Denke jetzt an ein Auto und stell dir vor, es würde niemanden gehören. An wen richtest du dich, wenn du es haben willst? An wen richtest du dich, wenn du es auch nur benutzen möchtest? Erscheint es dir als sinnvoll, diesem Auto eine Zahl zuzuschreiben, auch wenn es absolut ausgeschlossen ist, dass du jemanden dafür Geld geben kannst? Nehmen wir an, es gäbe eine Regel, die besagt: Das Auto darf immer nur von der Person verwendet werden, die es im jeweiligen Moment am meisten benötigt. Würde das Geld, das du hast, dann noch eine Rolle spielen? Aber wie findest du heraus, wer es gerade am meisten benötigt? Woher weißt du, ob du es selbst bist? Mit wem musst du dich darüber auseinandersetzen? Wenn niemand von etwas ausgeschlossen wird und wir auf Augenhöhe die Verwendung davon regeln, dann nennen wir das Commoning. Aber diese Absprachen zwischen einzelnen Personen können schwer einsehbar sein und damit wieder andere von der Verwendung der Dinge ausschließen. Aber ist nicht durch das Internet eine Möglichkeit entstanden, um solche Absprachen transparent zu machen und Diskussionen darüber zu unterstützen? Können wir damit nicht eine Form schaffen, durch die wir gemeinsam über die Dinge der Welt bestimmen können? Das Auto ist nur ein Beispiel hierfür. Aber wer würde das Auto dann reparieren? Wie kann über Absprachen und Regeln erreicht werden, dass das Auto immer wieder voll betankt ist? Und besonders, wie können wir uns auf Nutzungsregeln einigen, wenn es uns wichtig ist, den Autoverkehr zu reduzieren?
Es sind schwierige Fragen. Dennoch soll klar sein, dass es Geld ist, worauf wir uns alle miteinander beziehen und daher in Beziehung zueinander stehen, vermittelt. Dies führt aber dazu, dass wir nicht tun können, was uns wichtig ist, sondern tun müssen, was zählt. Die Ausgangsfrage war ja, was das richtige Maß sei, um mit Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. Wenn ich jedoch erst handlungsfähig bin, wenn ich zahlungsfähig werde, streben alle nach Geld, machen Kommerz, egal wie. Dieses Maß erschwert es daher, einen verantwortungsvollen Umgang zu gestalten. Wir sehen die Lösungsbewegung darin, Strukturen der Abhängigkeit aller Menschen statt mittels des Geldes anders und neu zu gestalten und sehen auch schon erste Ansätze im Commoning. Dies ist eine Weise der vermittelten Beziehung, in der Menschen auf Augenhöhe selbstbestimmt und selbstorganisiert für Bedürfnisse miteinander tätig werden. Wir fragen uns daher, wie Strukturen aufgebaut werden können, in denen die Bedürfnisse aller berücksichtigt sind. Wie müssen Kommunikationsstrukturen aussehen, damit wir tun können, was wir wichtig finden, weil wir uns vorstellen und nachvollziehen können, was wichtig ist? Es geht ja letztlich darum, unsere natürliche Lebensgrundlage gemeinsam zu erhalten und uns dabei frei von Profitzwängen liebevoll zu entwickeln.